NDR Info. Redezeit.
Und die Redezeit heute wieder etwas früher als gewohnt, weil nachher ab 21 Uhr läuft hier das Länderspiel, dieses Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft Deutschland gegen die Niederlande. Und wenn sie so spielen wieder am Samstag, könnte das ja wirklich Spaß machen. Das schon mal als Hinweis vorab. Ich bin Nina Zimmermann und habe ein Thema mitgebracht, das emotional sehr aufgeladen ist. Das ist ein bisschen wie Koriander. Man liebt oder man hasst es und davon haben wir ja nur so ein paar Themen. Aber wenn, knallen die richtig. Tempolimit ist sowas, Fleischverzicht. Ich habe Gendern heute mitgebracht, liebe HörerInnen. Also wenn in Sprache oder Schrift ein Stern verwendet wird zum Beispiel, um beide Männer und Frauen gleichermaßen anzusprechen, geschlechtersensibel zu sein, aber auch die anzusprechen, die weder weiblich noch männlich sich fühlen, non-binäre Menschen. Die bayerische Staatsregierung will, Zitat, keine ideologiegetriebene Sprache im dienstlichen Schriftverkehr und verbietet daher die Verwendung von Sonderzeichen zur Geschlechterumschreibung. Heißt, in Bayerns Schulen, in Bayerns Hochschulen und Behörden soll man ab dem 1. April sich daran halten. Dazu hier mal Ministerpräsident Markus Söder.
Haben wir denn eigentlich keine anderen Probleme in Deutschland, als dass wir uns damit beschäftigen müssen? Für Bayern kann ich Ihnen nur eines sagen. Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Markus Söder, die CSU sei die wahre Verbotspartei, schimpften danach die Kritiker und Kritikerinnen. Aber auch Hessen will als Bundesland nachziehen. Da müssen Schülerinnen und Schüler künftig sogar mit Punkteabzug in ihren Prüfungen rechnen, wenn sie ein Genderzeichen verwenden. So macht es Schleswig-Holstein übrigens schon länger. Wie denken Sie darüber? 08000 441777 rufen Sie mich gerne hier im Studio an. Ja oder nein? Ist Gendern für Sie eine Bevormundung, eine Verhunzung der Sprache? Oder sagen Sie, nee, das ist alternativlos, wenn man modern und gerecht kommunizieren will? 08000 441777. Verbote oder Klarstellungen wie in Bayern, ist das richtig oder soll man reden, wie man möchte?
Ich finde es eine sehr gute Entscheidung. Ich finde das einen absoluten Schwachsinn und ich finde, wir haben wirklich andere Sorgen. Ich hasse das auch, dass unsere Gedichte jetzt gegendert werden sollen und ich kriege richtig schlechte Laune dazu. Ich finde, die sollen sich für Leute engagieren, denen es deutlich schlechter geht als ihnen selbst. Nur weil irgendein Sternchen fehlt.
Das ist doch schlimm, wenn ich mir vorstelle, dass gerade junge Menschen in dem Bildungsbereich gesetzt bekommen, ja, wir unterscheiden nicht zwischen Schüler und Schülerinnen. Wie sollen denn diese jugendlichen Menschen mit einem Gefühl für Gleichberechtigung in die Gesellschaft entlassen werden?
Das ist intolerant und für mich der falsche Weg. Jegliche Weiterentwicklung ist ja nichts Schlechtes. Und dem Neuen immer irgendwie negativ gegenüberzustehen, finde ich eigenartig.
Ich finde Gender nicht gut, weil ich finde es unnütz. Es gibt ja nur Männlein und Weiblein. Was dazwischen gibt es doch eigentlich gar nicht. Gendern kann man ja außerhalb der Schule machen, aber man muss es den Kindern nicht gleich mit auf den Weg geben. Das ist ja, als wenn ich denen gleich eine Religion überstülpe, die sie vielleicht gar nicht haben wollen.
Thomas Sambal hat uns erste Stimmen eingefangen. Danke dafür. Wir debattieren genau über dieses Gendern heute bis 20 Uhr. Wenn Sie mitreden wollen, dann lassen Sie sich ans Herz gelegt sein. Rufen Sie jetzt schon mal an 08000 441777. Denn es sind auch schon sehr viele Mails dazu reingekommen. Online auf ndr.de. Da können Sie übrigens auch die Videostream zu dieser Redezeit sehen, diese Videosendung, und können uns hier ins Studio gucken. Da sehen Sie dann auch meine Gäste, die wir zu unserer Frage eingeladen haben. Geschlechtersensible Sprache. Was ist so schlimm am Gendern? Nathalie Klüver ist mir gegenüber. Sie ist Journalistin, sie ist Autorin, schreibt zu den Themen Familie, Vereinbarkeit, Kinderrechte, Gleichberechtigung. Bei Instagram zum Beispiel lässt sie die Menschen auch in ihrem Familienleben an ihren Gedanken teilhaben. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Nein zum Genderstern. So macht es jetzt Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und Bayern. Wie denken Sie denn darüber?
Also ich denke, Sprache ist etwas Veränderliches. Das ist ja nichts Statisches. Das hat sich über all die Jahre entwickelt. Wir reden ja heute auch nicht mehr wie Walter von der Vogelweide, ein Glück. Und wir siezen unsere Eltern auch nicht mehr. Insofern sind solche Veränderungen einfach hin zu einer gerechteren Sprache, die auch die Wirklichkeit abbildet, und auch die Wirklichkeit verändert sich weiter, ist eigentlich nur ein logischer Schritt. Insofern verstehe ich diese Aufregung nicht, weshalb dieses Thema so viele Menschen so auf die Palme bringt, einfach zu sagen, die Sprache verändert sich mit den Jahren.
Gendern sind Sie privat oder beruflich? beruflich machen Sie da vielleicht auch einen Unterschied?
Genau, ich mache da einen Unterschied. Also beruflich in meinen Texten oder bei Vorträgen gender ich tatsächlich sehr bewusst, weil es mir auch wichtig ist, auszudrücken, ich spreche alle an, männlich, weiblich und auch die, die sich zu keinem von beiden zugezogen fühlen. Ich sehe das als etwas Inklusives. Ich versuche mit der Sprache die Wirklichkeit abzubilden. Wir wissen alle dieses Phänomen, wenn man sagt, denkt an Automechaniker, dann denken die Menschen an Männer im Blaumann und nicht daran, dass es auch Automechanikerinnen gibt. Und wir kennen durch Studien die Folgen, die das darauf hat, was Kinder, vor allem Mädchen, dann als Berufe, die für sie in Frage kommen, auch angeben. Insofern bildet Sprache eine Wirklichkeit ab, aber schafft auch eine Wirklichkeit in unserem Gehirn. Im Privaten versuche ich es meistens mit dem Partizip, also Studierende oder Mitarbeitende, Führungskräfte, Lehrkräfte. Und ich finde, das ist nicht schwierig und auch sehr elegant gelöst.
Ich bin auch gespannt, was Sie dann vielleicht auch aus Ihrem Familienleben erzählen, weil einer Ihrer Söhne da auf dem Gymnasium, auf der Schule in einem schleswig-holsteinischen Gymnasium direkt damit konfrontiert ist, dass es auch Punkteabzug gibt. Ich bin auf die Runde gespannt mit Nathalie Klüver und zugeschaltet ist uns Professorin Dr. Sabine de Knopp, Sprachwissenschaftlerin, Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache für den Zweig Hamburg. Einen guten Abend.
Guten Abend.
Wie steht denn die Gesellschaft für deutsche Sprache zum Genderstern, zu Genderzeichen? Darf man das?
Eigentlich geht es wirklich, also man muss ein bisschen differenziert überlegen. Es geht nicht nur im Grunde genommen um die Sichtbarkeit der Frauen durch die Sprache. Da sind wir uns alle einig. Auch, glaube ich, das Verbot in Bayern wurde auch ein bisschen falsch verstanden. Nach wie vor möchte man in Bayern die Geschlechter in der Sprache sichtbar machen. Worum es geht um die Sonderzeichen, die im Wortinneren, also benutzt werden, in der schriftlichen Sprache. Also das heißt, all diese Variationen, also die wir haben, diese Varianten, typografischen Varianten, Doppelpunkt, Punkt, Unterstrich. Dann haben wir auch natürlich das Gendersternchen. Ich habe hier also 8 Liste mit 8 möglichen Darstellungswegen. Und das ist also eigentlich diese Wege, diese Methoden, diese Zeichen entsprechen nicht dem Regelwerk, das auch festgelegt wurde von dem Rat für die Rechtschreibung.
Das heißt, wenn man bei Bayern von einem Verbot sprach, jetzt auch von der Verbotspartei der CSU, ja, dann liegt man da gar nicht so richtig, weil im Grunde die bayerische Staatsregierung den Empfehlungen des Rats zur deutschen Rechtschreibung einfach folgt?
Genau, also das machen die und die haben auch betont, auch in dieser Pressemitteilung, dass sie nach wie vor also die Geschlechter, eine geschlechtergerechte Sprache darstellen möchten, zum Beispiel mit Paarformen, also mit anderen Methoden. Also die deutsche Sprache ist da extrem wendig und es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie Frau Klüver hat es auch schon angesprochen, man kann Partizipien benutzen, man kann also Kollektiva benutzen und so weiter. Aber ich will jetzt erstmal vielleicht nicht ins Detail gehen, also das können wir vielleicht später besprechen.
Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Zeit bis 20 Uhr. Finden Sie denn, also jetzt haben wir auf der einen Seite gesagt, naja, am Ende hält man sich dann nur das, was dann auch eben der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Finden Sie denn persönlich es richtig, dass Schülerinnen und Schüler dann auch Punkte von ihren Arbeiten abgezogen bekommen, wenn sie eben mit einem Genderstern hantieren?
Das wird, glaube ich, nicht gemacht. Also zuerst mal, die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt Empfehlungen ab. Also das ist keine politische Vereinigung. Die wird nicht sagen, das oder das muss man machen. Und ich glaube, in Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es auch nur darum, also die Schüler dürfen und Schülerinnen dürfen das weitermachen. Mhm. Die bekommen keine Punkte ab.
Die nicht, aber die in Schleswig-Holstein und die in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Da ist es ja schon länger so gelöst. Aber
gerade also für diese Gruppe, denke ich, ist es wichtig, dass wir was Einheitliches haben. Also ich meine, wir haben auch gehört letztes Jahr von der Leseschwäche der Viertklässler. Und ich denke nicht, dass da eigentlich also die Gendersprache in dieser Form mit diesen Sonderzeichen also so positiv, also eine positive Wirkung haben wird.
Sagt Professor Sabine de Knopp. Sie ist die Sprachwissenschaftlerin bei uns in der Runde. 08000441777 ist die Telefonnummer, wenn Sie mitdebattieren wollen übers Gendern. Wir fragen, was ist schlimm an einer geschlechtersensiblen Sprache? Wollen Sie das? Machen Sie das? Oder warum machen Sie es eben auch nicht? Am Telefon ist aus Göttingen zugeschaltet jetzt Karin Fuhrberg. Guten Abend, Frau Fuhrberg.
Guten Abend.
Wie halten Sie es denn mit dem Gendern?
Ja, ich verwende also schriftlich das Sternchen, das Gender-Sternchen. Und mündlich dann halt die entsprechende Betonung, also wie ich das halt auch sonst schon öfter gehört habe.
Also dieser kleine Pausenschlag, der mitgesprochen wird, HörerInnen genau. Zum Beispiel. Und wie kommt das an bei Ihnen im Umfeld?
Also mein Umfeld macht das auch, kann ich sagen, im Wesentlichen.
Und warum machen Sie das? Warum haben Sie sich dazu entschlossen, dass Sie mit dem generischen Maskulinum, dem Hörer, eben nicht mitgemeint sind?
Ja, weil ich mich so fühle, ganz einfach. Also ich fühle mich nicht mitgemeint. Also es kränkt mich irgendwie, das muss ich schon sagen. Also das trifft mich oder ich fühle mich als ein, weiß ich nicht, Wesen bezeichnet, was ich eben nicht bin. Ja, als männliches Wesen, obwohl ich es nicht bin. Und da fühle ich mich nicht wohl mit. Und das war ist schon, also ich meine, ich habe mich auch schon mit ich glaube, Sie haben heute Morgen auch im Programm die Luise Pusch erwähnt. Das habe ich auch damals schon gelesen, als es herauskam und fand es einfach gut, diesmal zu thematisieren. Das hat mich irgendwie erleichtert und finde diese Methode zu gendern mit dem Sternchen oder meinetwegen auch Doppelpunkt, da müsste man sich ja vielleicht einigen können, was man nur nimmt. Das ist ja vielleicht nicht so wesentlich. Finde ich einfacher, als immer zu sagen, die Hörerinnen und Hörer oder so, das ist eigentlich viel komplizierter. Ich finde es eine schöne, einfache Variante. Und vor allem die Vereinbarung ist ja auch eben, dass die Menschen aus dem queeren Spektrum mitgemeint sind. Das ist zwar, sieht man vielleicht nicht, aber es ist halt der Hintergrund.
Das soweit die Aussage von Karin Vorberg aus Göttingen, die uns angerufen hat. Vielen Dank, Frau Vorberg. Sie gehören definitiv nicht zu der Mehrheit. Das zeigen ja auch Umfragen, dass bis zu 2/3 der Deutschen eben dafür nichts überhaben oder es ihnen einfach auch vielleicht gar nicht so wichtig ist, geschlechtssensibel zu sprechen. Die Frau Pusch war gerade angesprochen, Frau de Knoop, eine wichtige Sprachwissenschaftlerin, die, ja, wie hat die Sprachwissenschaft mitgeprägt?
Also die hat gemeint, dass die deutsche Sprache eigentlich eine Männersprache ist. Und dann hat sie damals in den 80er Jahren, das Buch also ist 1984 rausgekommen, und sie hat ein paar Vorschläge gemacht. Vorschläge, die aber nicht richtig durchgekommen sind. Es gab zwar sehr viele, oder die ersten nicht viele. Es gab die ersten Seminare an den Universitäten, zum Beispiel an der Universität zu Köln, über feministische Linguistik, wo hauptsächlich Frauen sich damit auseinandergesetzt haben, wie werde ich als Frau diskriminiert durch die Sprache? Damals zum Beispiel hat man schon einen Vorschlag gemacht, also das kleine Mann zu ersetzen durch kleines Frau mit kleinem F. Die Frau Pusch dagegen sprach auch von Entgeschlechtlichung. Und die hatte dann die Idee, also dass alle Substantive die Personen bezeichnen, ob Mann oder Frau, aber auch immer wieder mit dem femininen Genus auftreten. Also die Professor ohne ihn, die Schriftsteller ohne ihn. Ja? Ich glaube schon, dass wir verstehen, es war dermaßen revolutionär und sehr unauthentisch. Also das hat sich nicht durchgesetzt.
Wir haben eine Mail bekommen von Heidi Sabine Karzin aus Lübeck-Schultup, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte. Die ist reingekommen auf ndr.de/redezeit. Moin, sagt sie, und das kommt jetzt in etwa in die Zeit von Frau Pusch. 1917 habe ich eine Lehre als Bankkaufmann begonnen, die dann als Bankkauffrau abgeschlossen hatte. Schon zu dieser Zeit gab es Diskussionen darüber, nur wurde es eben nicht so hochgehängt wie heute. Ich habe es so gehalten, wenn Weiblein, Männlein gemeint wurden, dass ich neutral in Klammern dazu immer geschrieben habe. Eine weitere Mail von unserer Hörerin, Frau Heidi Sabine Kratzin. Lassen Sie uns nochmal auf diesen einen Punkt kommen, dass wir über Bayern ganz viel reden, aber in Schleswig-Holstein so eine Regelung schon seit 2,5 Jahren haben, seit 2021. Im Erlass an alle Schulleitungen hieß es nämlich, ich darf mal vorlesen, dem Bildungsministerium obliegt die Verantwortung für das Erlernen, die Umsetzung und die Anwendung der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung an den Schulen in Schleswig-Holstein Sorge zu tragen. Dies erfolgt im Kontext verbindlicher Regeln auf Grundlage des amtlichen Regelwerks, das eine Nutzung von Sonderzeichen innerhalb eines Wortes derzeit weder vorsieht noch empfiehlt. Und das bedeutet, dass wie bei anderen Verstößen gegen die Rechtschreibung auch die Verwendung dieser Genderformen in schriftlichen Arbeiten von Schülerinnen und Schülern, in denen die Bewertung der Sprachrichtigkeit in die Leistungsbewertung eingeht, beim ersten Auftreten als Fehler markiert und anschließend als Folgefehler gekennzeichnet werden. Frau Klüver, Sie haben Kinder, die Söhne sind in der Schule. Wie erleben Sie denn die Debatte eben zum Beispiel beim Ältesten? Der ist ja auf dem Gymnasium in Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein, in Lübeck, genau. Und beim Elternabend ist es so, dass tatsächlich konsequent gegendert wird von allen Lehrkräften. Also dass der
sogar die älteren Herrschaften unter diesen Lehrkräften ganz bewusst gendern und auch nicht von Schülerinnen und Schülern sprechen, sondern von SchülerInnen. Also dort wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Ich kann mich jetzt noch nicht erinnern, dass es dafür einen Fehler gab in einer Klassenarbeit. Mein Sohn sagt, dass es tatsächlich zum Beispiel von der SchülerInnenvertretung, die auch dort tatsächlich so heißt, sehr konsequent gemacht wird, wenn die was posten oder auf der Webseite schreiben. Also dort ist es Usus und ich betrachte das tatsächlich bei jüngeren Leuten, bei Jugendlichen, dass es natürlich in den Sprachverlauf einfließt. Und das zeigt ja auch wieder, dieses Sprache ist etwas Lebendiges, was sich entwickelt. Und wenn die damit aufwachsen, dann wirkt es für die gar nicht so fremd, wie vielleicht für Menschen, die das bisher noch nicht so oft gehört haben.
Teilen Sie das, was Frau Klüver gerade gesagt hat? 08000 441777. Sie können gerne uns anrufen hier im Studio und die Frage vielleicht auch nochmal weitertreiben. Warum machen das Jüngere so, Schülerinnen und Schüler? Wer bringt ihnen das bei? Was aber schon spannend finde in Schleswig-Holstein, ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur schreibt im Erlass, es begrüße den gesellschaftlichen Wandel, der mit der Diskussion um die Verwendung geschlechtergerechter Sprache einhergeht. Man bekommt aber trotzdem Punkteabzug. Im schlimmsten Fall. Wie geht das zusammen?
Also ich finde, das geht gar nicht zusammen, weil der gesellschaftliche Wandel heißt eben auch, dass sich die Einstellung ändert, dass man offener wird, inklusiver wird, dass man das Ganze auch lebt und umsetzt in den Alltag und da Regeln zu erstellen und zu sagen, ja, es gibt bisher noch keine Regeln, es ist im Duden nicht festgelegt, deshalb gibt es diese Wörter nicht. Auch das sind ja Sachen, die dazu da sind, sich weiterzuentwickeln. Es gab auch früher, als ich jünger war, einen ganz strikten Erlass, immer das Genitiv-S zu benutzen und davon sind wir mittlerweile sehr, sehr weit abgewichen, also nach dem Wort wegen. Auch da hat sich die Sprache verändert und der Aufschreiber bei weitem geringer.
Frau de Knob, ist bei uns in der Runde so ein Verbot, so eine Anschränkung wie in Bayern, in Hessen, in Schleswig-Holstein, in Sachsen-Anhalt, das setzt ja auch bei Jüngeren an und da sind wir eigentlich auch schon bei so einer Generationenfrage. Betrifft ja dann auch Unis, wo vielleicht auch selbstverständlicher heutzutage gegendert wird. Wie denken Sie, sollte es genau da an Schulen, in Unis wirklich nur dieses Schwarz-Weiß geben?
Nein, also auf gar keinen Fall Schwarz-Weiß. Ich denke, wie gesagt, also Hauptsache die Sichtbarkeit der Geschlechter, das ist ganz wichtig. Und aber bitte vielleicht andere Mittel als diese Sonderzeichen. Ja, also was zum Beispiel erlaubt ist oder was empfohlen wird, ist zum Beispiel Schüler und dann also zwischen Anführung, also zwischen ja, Brackets, also in. Ja? Also das ist erlaubt und ja, also ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Ja, also nicht all diese möglichen Varianten. Also ich habe selber das Problem, wenn ich einen Text verfasse, weiß ich dann nicht, über so, wofür entscheide ich mich. Ich würde ganz gerne auch von den Hörern wissen, ob sie da eigentlich keine Schwierigkeiten damit haben. Also okay, man redet ständig vom Gendersternchen, aber es gibt all diese anderen Möglichkeiten. Doppelpunkt, also vor allem einige fangen an, da sehr kreativ zu werden. Leer und dann X am Ende. Und das ist für mich ein No-Go. Also das ist würde ich nicht akzeptieren.
Ich habe heute so viele E-Mails auch bei uns im Account gelesen, die ich sag mal, kreativsten Vorschläge haben, wie man das noch weiterentwickeln kann. Wobei ich denke, wir haben ja schon einen Instrumentarienkasten. Vielleicht sollte man sich eher auf einen konzentrieren. Die Redezeit, die Telefonnummer, um uns hier zu erreichen, die 08000 441777 und Ekaterina Gerland aus Lüneburg ist dran. Guten Abend, Frau Gerland.
Guten Abend.
Sind Sie für, sind Sie gegen das Gendern?
Ich bin eher gegen, weil ich für mich als Ausländer das die Sprache total erschwert. Und
was heißt für Sie als Ausländerin? Als Ausländer, haben Sie auch gesagt?
Ja.
Wo kommen Sie her?
Und Sie haben das schon gesagt, Ausländer und in männliche Form. Und da fühle ich mich trotzdem angesprochen.
Ah. Wo kommen Sie denn ursprünglich her?
Ich bin in Georgien geboren und meine Muttersprache kennt kein grammatikalisches Geschlecht. Und ich empfinde das nicht so problematisch,
das heißt,
wenn man das in männlichen Formen dann anspricht.
Im Georgischen dann gar keine Notwendigkeit wahrscheinlich dafür besteht. Wie würden Sie denn dann das Erlernen der deutschen Sprache empfinden, wenn es quasi noch ein paar mehr Ebenen gibt, die man da berücksichtigen möchte?
Unübersichtlich und sehr schwierig, gerade wenn das nicht flächendeckend, also gleich überall gleich ist, sondern jedes Bundesland halt tatsächlich das selbst entscheidet. Das ist für solche Menschen wie mich total schwierig. Ja. Deutsche Sprache an sich ist schon sehr schwierig und dann auch noch ein Sternchen mittendrin, das ist wirklich super, super schwer.
Die Frage würde ich gerne mal an Frau de Knopp weitergeben. Vielen Dank erstmal, Frau Gerland aus Lüneburg, weil Frau de Knopp ist aus Belgien, Französisch auch als Sprache, als Muttersprache mit dabei. Ja. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was erläutern zu, auch jetzt haben wir gehört, im Georgischen gibt es diese Notwendigkeit gar nicht, weil es eh eine neutrale Sprache ist. Wie ist es im Französischen? Gibt es da eigentlich Möglichkeiten zu
gendern? Das ist noch schwieriger. Im Französischen ist das noch schwieriger, denn also es gibt nicht nur ein Suffix für die feminine Form. Also es gibt zum Beispiel le chercheur, der Forscher, E-U-R, und also le professeur und l'acteur. Und da hat man jeweils verschiedene feminine Formen. Also das heißt la professeur punkt e, la chercheuse punkt se, l'actrice, da wird es zu Trice. Also,
und gibt es diese politische Bestreben auch, dass man das auch wirklich umsetzt?
Also ja. Also es gibt sogar im Französischen, gibt es jetzt auch im Wörterbuch, also eine Form, die il und elle verbindet, das heißt yel. Und das kann man jetzt im Wörterbuch tatsächlich finden. Also Broschüren werden umgeschrieben. Das Problem ist auch im Französischen, dass die Eigenschaftswörter, die nennt man in der Fachterminologie Adjektive, die bekommen dann auch eine entsprechende Endung, feminin und plural. Also Sie glauben nicht, was das für Schwierigkeiten bereitet. Boah. Aber ich möchte trotzdem auf die Dame zurückkommen aus Georgien. Also das ist natürlich auch ein weiterer Aspekt. Diese Gruppe, ich sprach vorher von den Kindern, aber jetzt auch die Nicht-Muttersprachler, die deutsche Sprache, das weiß ich auch aus Erfahrung, weil ich Professorin für Germanistik war, aber ich hatte auch mit DAF-Studenten zu tun, das heißt Deutsch als Fremdsprache, Studenten und Studierenden würde man heutzutage sagen, Studenten und Studentinnen, und also die deutsche Sprache mit dem Kasus, mit dem Umlaut und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Schwierigkeiten, die bewältigt werden müssen. Wir reden permanent von Integration der Ausländer und Ausländerinnen. Ja, bitte, das ist noch eine weitere Hürde. Ist sie nötig? Ja.
Ist sie nötig? Frau Klüver ist bei uns, Autorin, Bloggerin. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Manchmal setzen Sie ganz gezielt das Gendern ein, sprechen es auch mit diesem Glotteschlag mit, passen das aber auch ein bisschen ans Publikum immer an. Das ist natürlich ein Aspekt, dass die Sprache sowohl für kleine Kinder als auch für Ausländerinnen und Ausländer schwieriger wird.
Also die Sprache ist sowieso schwierig und das kann ich total verstehen, wenn da einfach Probleme besteht und das noch viel komplizierter macht und vor allem dieses Uneinheitliche. Also ich denke, eine Vereinheitlichung, dafür brauchen wir dann auch keinen Föderalismus auf diesem Gebiet. Wenn es darum geht, würde es sehr, sehr vielen sehr viel einfacher machen. Dann wissen auch die Lehrkräfte, was sie dann wiederum vermitteln sollen, wenn sie deutsche Sprache beibringen. Was die Kinder betrifft, denke ich tatsächlich, wenn die damit aufwachsen und es in ihrer Umgebung ist. Ich habe selbst 3 Kinder, ich sehe, wie die lernen so natürlich und ganz anders, das wird dann einfach zu ihrem Alltag gehören. Das sehe ich nicht so sehr als Problem an, aber natürlich, wenn jemand die deutsche Sprache als Fremdsprache erlernt, macht es das natürlich noch komplizierter.
Und die ist durchaus kompliziert genug schon mal. Wir sprechen heute in der Redezeit über das Gendern, haben natürlich auch ein bisschen diesen bayerischen Entschluss im Hinterkopf, der das nochmal klar zurt, dass das bei den Unis, bei den Schulen, bei den Verwaltungen nicht mehr klar gekennzeichnet werden darf, also es keine Geschlechterkennzeichnung mit innen zum Beispiel, mit einem Sternchen passieren darf, und fragen, wie sehen Sie das? Ist das der richtige Weg oder möchten Sie einen anderen einschlagen? Christiane Arthaus aus Hamburg ist dran. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie halten Sie es denn mit dem Gendern?
Ja, also ich versuche schon zu gendern, allerdings sozusagen jetzt immer nicht immer ganz konsequent so. Das kommt immer darauf an, welche Situation, und vor allem, wenn ich weiß, dass auch non-binäre Menschen bei mir im Umfeld sind, dann finde ich es ganz klar, dass ich sozusagen dann auch mit dem Glotteschlag oder dem Sternchen sozusagen auch spreche.
Und würden Sie sich wünschen, dass das mehr Menschen tun? Ich bin nämlich gerade ein bisschen überrascht, dass bis jetzt auch sehr Befürworterinnen und Befürworter anrufen davon. Die Mails, die ich heute gelesen habe, da kann ich auch noch ein paar gleich vorlesen, definitiv eine ganz andere Sprache gesprochen haben. Auch viele viele Männer sich damit auch wirklich sehr schwer tun.
Kenne ich auch, ja, genau. Ja, vielleicht noch eine Sache. Ich finde es ganz interessant, dass es oft so, also auch insbesondere von Männerseite kenne ich das so getan wird, als würde jemand zum Gendern gezwungen werden. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also es gibt ja überhaupt kein Gesetz bisher, das das sozusagen vorschreibt. Insofern ist es ja genau interessant, dass es jetzt Gesetze gibt, die es sozusagen verbieten. Und es gab vorher niemanden, der gesagt hat, ihr müsst das tun, sondern es ist eine freiwillige Form, gerechte Sprache sozusagen auszudrücken. Und das, finde ich, wird immer so ein bisschen vergessen, so dass es eigentlich überhaupt niemanden gibt, der jemand anders dazu zwingt oder es wirklich verlangt. Und wenn du das nicht tust, dann gibt es einen Fehler. So ist es ja nicht.
Es gibt ja in der Tat auch einige Mails, die genau das heute mir gegenüber erwähnt haben, dass es ja diesen Zwang gibt. Und da würde ich mich jetzt dennoch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer gerne wenden und sagen, wo haben Sie denn diesen Zwang auch erlebt? Also, dass man das in den Medien teilweise nicht gerne hört, ist das eine. Aber davon zu sprechen, dass man einen Nachteil hat und quasi geschlechtersensibel sprechen muss, wenn Sie so eine Erfahrung haben, es gab angeblich an der Potsdamer Universität sowas, auch an der Hamburger Uni sollte es so einen Vorfall gegeben haben, erzählen Sie sehr gerne davon. 08000 441777. Und ich kann Doris May aus Drestädt vorlesen, die eigentlich genau die gegenteilige Richtung von Frau Arthaus einschlägt. Sie sagt nämlich, ich weiblich gehöre zu den Verfechtern des generischen Maskulinums. Ich fühle mich auch gesehen, wenn nicht extra die weibliche Form des Substantivs genannt wird. Gendern mit Sonderzeichen und Glottalstopps lehne ich ab. Sie lassen mich zusammenzucken. Inzwischen schalte ich Podcasts auch auf NDR Info aus, wenn wiederholt innen genannt werden. Und dazu passt auch gleich mal die Mail von Christopher Fleischhauer, die wir vor den Nachrichten vielleicht noch mal kurz skizzieren können, der aus Rastede uns auf ndr.de/redezeit angemeldet hat. Standarddeutsch mit dem genderneutralen Maskulinum ist geschlechtergerecht und repräsentiert alle Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung und Weltanschauung. Verneint wird das von einem kleinen Personenkreis, der auf Basis der feministischen Linguistik seine teilweise radikalen Ideologien mithilfe der Sprache transportieren will und dafür willkürlich Sonderzeichen sowie sinnentstellende und substantivierte Partizipien inflationär verwendet. Diese Kunstsprache wird dann als Standard dargestellt und Kritiker werden lautstark niedergebrüllt. Soweit meine persönliche Wahrnehmung. Herr Fleischhauer schreibt dann noch weiter, jeder kann ja privat schreiben und sprechen, wie er es möchte und im Zweifel so kommunizieren, dass er von anderen nicht mehr verstanden wird. Eine andere Situation haben wir aber im öffentlichen Bereich, wenn zum Beispiel orthografisch korrekte Ausarbeitungen von Studenten wegen fehlender Sonderzeichen abgewertet werden. Ebenso sollte aus meiner Sicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine sachlich und neutrale Sprache für die Berichterstattung verwenden. Und damit können wir eigentlich schon auf die nächste halbe Stunde verweisen, denn auch Hans-Dieter Thiemig fragt, warum bei NDR Info manchmal gegendert wird und manchmal nicht. Das vertiefen wir gleich hier in der Redezeit. Die nächste halbe Stunde geht dann weiter. 08000 441777 ist die Telefonnummer. Schalten Sie sich gerne noch dazu. Bis 20 Uhr haben wir nämlich noch.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 19.30 Uhr mit Pascal Küpper. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselski, hat die Tarifeinigung mit der Bahn als Erfolg bezeichnet. Konzernpersonalvorstand Seiler spricht von einem intelligenten Kompromiss. Der sieht vor, den Lohn in zwei Schritten um 420 Euro zu erhöhen, eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro zu zahlen und die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter nach und nach auf 35 Stunden zu senken. Johannes Frevel aus Berlin mit den Einzelheiten.
Es ist so geregelt, es geht stufenweise. Der Einstieg ist 2026 und 2029 soll dann die 35-Stunden-Woche für alle Lokführer bei der Deutschen Bahn in Schichtarbeit gelten. Das heißt nun nicht, dass Lokführer nicht mehr arbeiten dürfen, wenn sie das wollen. Das dürfen sie durchaus bis zu 40 Stunden in der Woche. Dann kriegen sie aber mehr Geld.
Nach dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle in Russland am vergangenen Freitag schreibt die russische Führung der Ukraine die Verantwortung zu. Bei dem Angriff waren mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Aus Berlin, Jürgen Buch.
Der Leiter des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, sagte, nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich die mutmaßlichen Terroristen in die Ukraine absetzen wollen und seien dort als Helden erwartet worden. Er behauptete außerdem, auch die Geheimdienste der USA und Großbritannien seien in den Fall verstrickt. Die Ukraine hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, von einer obsessiven Idee besessen zu sein.
Vodafone hat angekündigt, in den kommenden beiden Jahren in Deutschland rund 2000 Jobs abzubauen. Das betrifft nach Konzernangaben 13% der Beschäftigten. Insgesamt will Vodafone 400 Millionen Euro einsparen. Dafür sollen neben den Stellenstreichungen auch Sach- und Betriebskosten verringert werden, wie es heißt. Im US-Bundesstaat Maryland geht nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke die Suche nach den Vermissten weiter. Ein Containerschiff hatte in der Nacht einen Brückenpfeiler gerammt. Aus Washington, Katrin Brandt.
Die Crew des Containerschiffes hat offenbar noch verzweifelt versucht, das Schiff zum Stehen zu bringen, nachdem es manövrierunfähig geworden war. Die Mannschaft warf den Anker aus, konnte den Aufprall aber nicht mehr verhindern. Das teilte die Hafenbehörde von Singapur mit, wo das Containerschiff registriert ist. Minuten vor dem Unglück setzte das Schiff einen Notruf ab, der womöglich Menschenleben gerettet hat. Denn dadurch konnte zumindest ein Teil des Verkehrs auf der Brücke gestoppt werden, sagte der Gouverneur von Maryland, Wes Moore. Allerdings befanden sich offenbar noch mehrere Bauarbeiter auf der Brücke. Zwei Menschen wurden in der Nacht gerettet. Nach 6 weiteren wird noch gesucht.
Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht fast überall trocken. Zur Ems hin kann es etwas regnen. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen im Osten länger heiter. Örtlich leichter Regen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Also wir können jetzt schon einmal festhalten, nach einer halben Stunde Redezeit, das Thema bewegt die Menschen sehr. Willkommen zurück zur zweiten Hälfte. Ich bin Nina Zimmermann und Gendern ist unser Thema und es ist auch ein Reizwort. Für die einen ist es halt total überflüssig oder sie sehen Sternchen, Binnen-I, Doppelpunkt als Verhunzung der Sprache, auch als Bevormundung. Und andere wiederum sehen geschlechtersensible Sprache als Ausdruck der Gleichstellung, dass Frauen in Berufen zum Beispiel sichtbarer werden, dass aber auch Menschen, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen, sprachlich zumindest angesprochen werden, nicht mit gemeint sind mit dem generischen Maskulinum. Das war gerade auch schon Thema. Ich hole aber noch mal kurz unsere Gäste dazu. Die Sprachwissenschaftlerin Professor Sabine de Knopp, Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache vom Zweig Hamburg, ist zugeschaltet. Und im Studio ist die Autorin und Journalistin Nathalie Klüver. Wir hatten ja vor den Nachrichten eine Mail von Christopher Fleischauer, der sagt, Standarddeutsch mit dem genderneutralen Maskulinum ist geschlechtergerecht und repräsentiert alle. Frau de Knopp, ist das denn heute auch noch so? Wie sehen Sie das bei der Gesellschaft für deutsche Sprache? Meint das generische Maskulinum schlicht wirklich alle mit immer noch?
Also es gibt Studien in der Sprachwissenschaft, die eigentlich, also zum Beispiel von der Backer und der Gerberer, die da gezeigt haben, also dass eigentlich dieses generische Maskulinum tatsächlich von über 90% der Menschen als eigentlich inklusiv zu verstehen ist. Und ich weiß, also ich in der, ja, es gibt natürlich auch ganz andere Tendenzen, aber die Sprache, darf man auch nicht vergessen, ist ein Kommunikationsmittel, primär ein Kommunikationsmittel. Und das generische Maskulinum ist natürlich auch eine Möglichkeit, also leicht miteinander zu kommunizieren. Und heutzutage muss man vielleicht doch noch einen Unterschied machen zwischen Plural- und Singularbildung. Also ich gebe ein Beispiel, wenn ich sage, also der Streik der Piloten also hat aber lange gedauert, dann würde man wahrscheinlich, die Mehrheit der Deutschen werden wahrscheinlich das so verstehen, Frauen und Männer. Dann gibt es natürlich auch andere Beispiele im Singular. Ja, da kommt gerade ein Pilot raus oder da kamen da 2 oder 3 Piloten, ist Plural, dann würde man wahrscheinlich nur an Männer denken. Ja, also das heißt, man muss auch noch den Kontext beachten. Mhm. Und das ist doch heutzutage, wird immer mehr gemacht, denke ich.
Ja? Mit gemeint ist da das Stichwort, wenn man einen Mann nach seinem Partner fragt, dann legen aber einige durchaus Wert darauf, schnell festzustellen, dass es eine Partnerin sei. Und da wird dieses Mitgemeint-Prinzip ja dann doch eher auch brüchig, Frau Klüver.
Ja, man kann natürlich ganz ketzerisch auch einfach fragen, wieso dreht man das Ganze nicht um? Wir benutzen immer die feminine Form und sagen, wir meinen die Männer mit. Und wenn man das mal macht, spaßeshalber, wird man ganz, ganz schnell doch auch einige finden, die auf Widerstand stoßen und sagen, da fühle ich mich jetzt einfach nicht mitgemeint. Also wir sehen das so und wir fühlen uns auch in den meisten Fällen mitgemeint, wenn die männliche Form benutzt wird, aus Tradition, weil wir es so gewohnt sind, weil es so gehandhabt wurde. Aber wie gesagt, wir entwickeln uns weiter. Die Gesellschaft ist viel vielfältiger geworden, als sie früher war. Die Lebensformen sind viel anerkannter. Wir reden sehr, sehr viel über inklusives Miteinander. Und da muss die Sprache ja auch ein Stück mitziehen mit der Veränderung, die sich in den letzten Jahren einfach ergeben hat.
gendern, ja oder nein? Verbieten lassen oder machen lassen, ist so die Grundfrage heute Abend. 0800 44 1777. Manchmal hört man aber auch ja bemühte Verdrehung, so auch in Texten, wenn dann jemand über das Treffen der BäckerInnung schreiben will und dann von den Backenden irgendwann schreibt. Und du denkst, ja, das kippt dann manchmal auch ins Absurde. Erreicht man dann mit so einer Sprache nicht einfach das Gegenteil?
Also ich denke auch, man muss es ein bisschen anpassen. Und es ist ganz klar, zum Beispiel, ich komme aus dem Printjournalismus, dass es manchmal auch einfach dem Platzangebot geschuldet ist, gerade wenn man auf Zeile schreiben muss in der Tageszeitung, dass es dann sehr, sehr viel einfacher ist, eine verkürzende Form zu wählen. Das ist klar, man muss das Ganze, man kann das ja anpassen. Es ist ja niemand dazu gezwungen, das zu benutzen. Und man kann es immer dem jeweiligen Kontext und dem jeweiligen Umkreis anpassen. Aber es zu verbieten, ist meiner Meinung nach der absolut falsche Schritt.
Wie nehmen Sie denn Medien war. Die Medien ist immer ganz schwierig zu sagen, weil es gibt so viele unterschiedliche Radiosender, Fernsehsender, unterschiedliche Zeitungen. Manche machen es, manche nicht. Wie nehmen Sie die deutsche Medienlandschaft wahr aktuell?
Also da ist es tatsächlich sehr, sehr unentschlossen und sehr variabel. Einige sind auch tatsächlich wieder zurückgerudert, die schon mal sehr, sehr viel weiter waren in dieser Hinsicht. Es ist tatsächlich, dass wir einige Medien haben, wo es je nachdem, wer gerade schreibt oder wer gerade spricht, auch einfach gehandhabt wird. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, weil es eine sehr, sehr große Vielfalt abbildet. Es ist manchmal sicherlich auch dem Kontext geschuldet. Wie schreibe ich jetzt über ein Thema? Man kann damit ja auch ganz bewusst Akzente setzen. Also insofern stört es mich nicht, wenn es dort nicht eine allgemeingültige Regel gibt, sondern man einfach sagt, wir machen es so, wie der oder diejenige, die jetzt gerade diesen Text schreibt oder diesen Beitrag einspricht, es für sich richtig empfindet.
Auch die Frage an Frau de Knopp, wie nehmen Sie das als Sprachwissenschaftlerin in der deutschen Medienlandschaft wahr? Wie verständlich sind die Produkte?
Ja, also da bin ich eher kritisch. Also ich denke schon, dass man doch versuchen sollte, eine schöne, deutliche Sprache zu schreiben. Und ich habe ein schönes Beispiel hier. Das würde mich mal interessieren, auch bei den Zuhörern vielleicht oder bei Ihnen, Frau Klüver. Patientenanwälte. Also es gibt dann auch absolut für mich absurde Konstruktionen oder Bildungen. Patienten / also / innen Anwält, also wieder / innen. Wie muss man das denn da an Hand haben? Also was macht man mit solchen Beispielen?
Ja, das ahnte schon, dass du diese Richtung einschlägt, wenn die PatientInnen, Anwältinnen, Vertreter,
Frau Klüver. Ja, und dann auch bitte vielleicht mit Doppelpunkt oder vielleicht mit Genderstern oder mit Unterstrich, also und so weiter.
Da legt Frau de Knopp natürlich den Finger in die Wunde, Frau Klüver.
Also ich denke auch, man muss dann auch einfach pragmatisch sein und das irgendwie lösen, dass das passt. Also genauso wie, wenn wir das Konstrukt haben, Bäuerinnen und Bauer, wo halt einfach dieser Umlaut ist. Mhm. Wenn wir dann von BäuerInnen oder Bauer, da gibt es auch merkwürdige Konstrukte. Und ich denke, Sprache ist so etwas, was uns im Alltag weiterhilft, was immer wieder angepasst wird an Situationen. Wir reden mit verschiedenen Menschen unterschiedlich, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen. Und ich bin da einfach für einen ganz gesunden Pragmatismus einfach.
Ganz entspannt und unaufgeregt.
Ja, genau. Und ich glaube, da muss man sich auch nicht so sehr aufregen. Auch wenn der Gegenüber oder die Gegenüber einfach ganz anders redet als man selbst. Man kann es ja einfach akzeptieren und sagen, oh, ist jetzt vielleicht ein bisschen fremd, aber es ist doch okay, wenn es ihr jetzt wichtig ist, so zu sprechen.
Aber
die Frage ist auch noch, wo führt das hin? Also in 10 Jahren, also wenn wir uns noch überhaupt verstehen, also wenn jeder, das ist genau der Punkt, wenn jeder oder jede also das macht, was er oder sie will. Mhm. Und das ist die Kritik auch, oder also denke ich aus Bayern, das ist die Kritik des Rates für die deutsche Rechtschreibung und das sind auch die Empfehlungen von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Dass man doch versucht, eine gewisse Einheitlichkeit zu entwickeln.
Ich kann gerade in die Telefonleitung mal greifen, weil das passt ganz gut, was Stefan Mattei aus Hamburg jetzt dazu beitragen wird. Einen guten Abend, Herr Mattei.
Ja, guten Abend.
Ich hatte ja eingangs so vor ein paar Minuten mal gefragt, was sind denn so Zwänge, wo man wirklich gezwungen wird und ob jemand Beispiele kennt? Und das hat Sie vielleicht ein bisschen getriggert, hier anzurufen in der Redezeit.
Ja, genau, relativ spontan getriggert. Super. Das war vorhin der Beitrag, ich habe da zufällig reingehört, überhaupt zufällig in eure Sendung eben gehört. Und da war eine Hörerin am Telefon, die sagte, die Männer haben meistens eine Anti-Haltung gegen gendergerechte Sprache, dabei gäbe es doch überhaupt keinen Zwang. Mhm. Dazu fiel mir folgendes Beispiel ein. Ich denke, klar, gesetzmäßig gibt es, glaube ich, noch keinen Zwang. Und die Rechtschreibung hat offiziellen Charakter und maßgeblichen Charakter, insofern auch keinen Zwang. Aber ein Beispiel, ein Freund von mir ist leitender Angestellter in einer Hamburger Behörde, in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Und dort kursierte vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr ein Papier, das hatte keinen Verordnungscharakter. Es war aber eine Maßgabe der Behördenleitung mit Regeln, so eine DIN A4-Seite runter mit Regeln für gendergerechte Sprache. Und da wurde dann versucht, eine vereinheitlichte gendergerechte Sprache als Maßgabe für die Mitarbeiter der Behörde zu manifestieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt restriktiven Verordnungscharakter hat. Aber das ist für mich schon
ein Druckcharakter.
Genau.
Ist es dann ein Bärendienst für die Sache?
Bitte?
Wäre das dann eigentlich dann aus Ihrer Sicht auch eher so ein Bärendienst für die Sache, weil man dann sagt, also ey, Leute, wenn ihr mir so kommt, dann nicht.
Also was ich daran signifikant finde, ist, dass in einzelnen Behörden solche Maßgaben herausgegeben werden, eben weil gerade justamente das Stichwort Vereinheitlichung entspricht dem überhaupt nicht, entspricht auch nicht der deutschen Rechtschreibung, und dann finde ich das ein bisschen verwunderlich. Und ich habe manchmal dann eben auch den Eindruck, dass es politisch motiviert ist, dass natürlich in Hamburg, natürlich in bestimmten Behörden und vielleicht natürlich in bestimmten politisch geführten Behörden das anders gehandelt wird als woanders. Das finde ich natürlich insofern nicht gut, weil ich es allgemein nicht gut finde, gendergerechte Sprache. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ich wollte nur kundtun, es gibt hier und da in Körperschaften und Behörden offensichtlich Papiere, Maßgaben, Regeln, die aufgestellt werden und die woanders nicht so aufgestellt werden.
Dann danke ich Ihnen. Genau danach hatte ich ja auch gefragt. Und dann ist diese spontane Eingebung hier noch dazu anzurufen super gewesen. Vielen Dank, Herr Martey. Und an der nächsten Telefonleitung wartet schon Frau Müller. Gudrun Müller, guten Abend.
Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie mich angerufen haben.
Sehr gerne.
Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Tourguide beruflich. Ich gehe zum Doktor. Und alles ist völlig ohne Gendersternchen und ohne solche Sachen. Und ich tue mich schwer, innerlich nicht so das Gefühl zu haben, herabzusehen auf diese Leute, die es nötig haben, die Gendersternchen zu haben. Ich spreche meistens Englisch im Beruf und da gibt es das nicht. Und das ist viel einfacher. Und jeder fühlt sich angesprochen.
Also Sie würden auch zur Polizei gehen und mit dem Menschen dort sprechen? Also Sie, ist das, woher kommt denn diese Kreativität im Kopf? Kommt die automatisch bei Ihnen in der Sprache?
Ja.
Und darf ich das nochmal
sagen? Ich bin Stadtführerin, wie ich Ihnen ja eben schon auf Englisch erzählt habe. und da muss ich flexibel sein. Und bei mir fühlt sich jeder angesprochen. Ja. Und ich habe auch mal gelernt und habe einen Kaufmannsgehilfenbrief gekriegt. Soll ich jetzt noch sagen, ich habe einen Kaufmannsgehilfenbrief gekriegt? Es ist doch albern. Ist doch wirklich albern, oder?
Sie haben ja auch gerade mit so einem Nebensatz gesagt, dass das haben Sie auch nicht nötig. War das so formuliert?
Nee. Das war richtig so formuliert. Hat das vielleicht was mit Selbstbewusstsein zu tun oder hat es damit zu tun, dass die Deutschen immer gerne fürchterlich viel Regeln haben und dass andere Nationalitäten also sich lustig machen über die Deutschen und ihre ganzen Regeln?
Sie haben als Tugger definitiv mehr Kontakt zu internationalem Publikum. Vielen Dank, Frau Müller, an der Stelle. Needy, wenn man das unbedingt braucht?
Also es ist erstmal so, in anderen Sprachen gibt es tatsächlich, also im Schwedischen zum Beispiel, gibt es für viele, viele Berufe nur eine Bezeichnung, die bezeichnet tatsächlich beide. Wir haben den Lekare, das ist der Arzt und die Ärztin, beides in einem Begriff. Es gibt keine feminine Endung, keine maskuline Endung. Insofern, und im Englischen haben wir es ja auch zum Beispiel bei Tourguide, dass es einfach nur diesen einen Begriff gibt. Und das haben wir im Deutschen halt einfach nicht. Und das ist der Unterschied, weshalb wir es im Deutschen nicht so machen können, wie in diesen anderen Sprachen, weil wir in Deutschland nun mal bei den allermeisten Bezeichnungen eine maskuline, eine feminine Form haben. Insofern ist es sehr, sehr schwierig, das zu vergleichen mit Sprachen wie Englisch oder Schwedisch. Und insofern ist es bei uns dann auch eine andere Diskussion einfach über dieses Thema.
Gendern ist unser Thema heute in der Redezeit. Und wie Bayern und Hessen damit umgehen, ist so ein bisschen der Auslöser. Aber wir sind auch schnell darauf gekommen, dass Schleswig-Holstein das ja schon länger etwas restriktiver handhabt. Das war auch ein Thema in einem Posting auf Instagram von unserem NDR-Info-Kanal. Und ich lese Ihnen da mal ein bisschen die Reaktionen vor. Anna Transkiska, die schreibt, Sprache ist immer im Wandel und sollte nicht durch Verbote reglementiert werden. Ich persönlich begrüße eine Art zu sprechen, die alle mitnimmt und nicht nur mitmeint. Donna Lillo, 75, findet, es ist albern, etwas zu verbieten, was nicht verpflichtend ist, nur weil man keinen Bock drauf hat oder sich in seinen Befindlichkeiten gestört fühlt. Steht doch zu euren Abneigungen. Und Andrea postet, alle, die gern geschlechtergerechte, inklusive Sprache nutzen, weitermachen. Die, die jetzt dagegen sind, werden sich im Laufe der Zeit schon dran gewöhnen oder aussterben. Das ist die Pro-Meinung. Kontra gab es aber auch zu Genüge. Tommy zum Beispiel schreibt, das Gendern ist eine Verbiegung der deutschen Sprache und die eine woke Minderheit der großen Mehrheit aufoktroyiert. Das Verbot in Bayern und zum Glück jetzt auch in Hessen war dringend notwendig. Katha Schickedanz ist der Meinung, nichts, wirklich nichts spricht fürs Gendern. Jede Frau, die sich durch eine männliche Ansprache verletzt fühlt, die hat zu viel Zeit und keine anderen wirklichen Probleme, als sich über solch überzogenen Mistgedanken zu machen. Und Norbert Vogelmann erinnert, 87% der Deutschen stören sich daran, wie klein muss ein Selbstbewusstsein sein, dass man dieses Stottern braucht. Soweit ein paar Kommentare auf dem Instagram-Kanal von NDR Info zum Gendern, die uns da erreicht haben. Unser Thema ist die geschlechtersensible Sprache. Erika Kurt aus Hamburg ist jetzt dran. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich höre mit Interesse zu und ich möchte erstmal der Frau Professorin oder soll ich Frau Professor sagen, widersprechen. Also wenn der Streik der Piloten gesagt wird, dann habe ich als Assoziation Männer im Kopf und Frauen sind da nicht mit drin. Und ich denke, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, tut mir leid.
Einmal durchatmen, also denke, ganz gut.
Ich denke, solange wir Frauen nicht explizit nennen oder auch Menschen, die jetzt nicht binär sind, berücksichtigen, dann wird sich im Denken in Richtung Gleichberechtigung einfach nichts ändern. Oder das ist viel zäher, als wenn wir die Sprache dem anpassen und auch endlich dem Grundgesetz gerecht werden, dass wir eben für die Gleichberechtigung auch in der Sprache sorgen. So, und es ist für mich, dieses generische Maskulinum ist für mich einfach eins der größten Hemmnisse für die Gleichberechtigung. Und deswegen möchte ich doch bitte schön die Freiheit haben zu reden, wie ich will. Ich schreibe das auch niemand anderem vor. Ja.
Vielen Dank, Frau Kurt. Wertvoller Beitrag. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Abend nach Hamburg und kann ja mal bei Frau de Knoop nachfragen. Es ist ja so die Frage, was kommt zuerst? Verändert sich die Gesellschaft und dann die Sprache oder muss sich die Sprache verändern, damit sich auch das Denken verändert, die Gesellschaft? Gibt's da in der Wissenschaft irgendwas, was Sie uns anbeigeben können?
Ja, doch. Also es gibt ja auch dieses, hatte ich schon heute Morgen erwähnt, dieses Sapir-Whorf-Prinzip. Dieses Prinzip besagt, dass einfach die Sprache, die wir benutzen, die Wahl der Sprache, unsere Wahrnehmung der Realität, ich betone Wahrnehmung der Realität, verändert. Ich hatte auch heute Morgen schon ein anderes Beispiel gebracht. Also keiner redet mehr heutzutage von den Alten, weil das ist eine Realität, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft nicht als so positiv ansehen. Also man benutzt andere Wörter, Senioren, Best Ages, Silver Ages und so weiter. Und also dieses Wort, die Alten, ist verschwunden. Dadurch hat man da auch, also das nennt man auch den Prozess, in der Sprachwissenschaft, der Euphemisierung. Man verschönert diese Realität mit der Sprache. Und das passiert natürlich auch, wenn wir hier auch bestimmte feminine Begriffe, also Bezeichnungen benutzen, dann werden wir hoffentlich irgendwann mal ein kleines bisschen unsere Wahrnehmung der Realität verändern.
Ich würde die Frage auch gerne an Frau Klüver weitergeben. Was ist denn zuerst da, die Veränderung der Gesellschaft oder die Veränderung der Sprache? Auf was setzen Sie da?
Also als Journalistin hänge ich sehr an der Sprache. Deshalb glaube ich schon, dass wir mit der Sprache tatsächlich Anstupser geben können.
Aber das ist ja dieser Vorzug, dass man erziehen würde.
Ich glaube nicht, dass man erzieht, sondern dass man einfach anfängt, endlich Dinge abzubilden. Wir müssen uns erinnern, die Zeit, aus der das generische Maskulinum kommt, war eine Zeit, als es tatsächlich in vielen Berufen gar keine Frauen gab. Einfach weil wir in der Gleichberechtigung noch nicht so weit fortgeschritten waren. Und insofern mit der Öffnung von mehr Berufsfeldern für Frauen, der Teilnahme von Frauen am politischen Leben, am gesellschaftlichen Leben, am wirtschaftlichen Leben, insofern mussten wir ja irgendwie auch mit der Sprache nachziehen an diese Veränderungen, die halt einfach entstanden sind. Insofern, wenn wir sagen, Frauen sind damit gemeint, sollten wir immer zurückblicken und fragen, aus welcher Zeit stammt denn das, diese Allgemeinregel, dass Frauen dort mitgemeint sind, aus einer Zeit, als Frauen noch gar nicht darunter vertreten waren.
Das ist ja auch etwas, was uns hier als Feedback in den Redaktionen erreicht, wie wir damit umgehen. Und ich hatte vor den Nachrichten Hans-Dieter Thiemichs Mail schon mal angesprochen. Aus Osterholz-Scharmbeck hat er uns auf ndr.de/redezeit geschrieben. Und er sagt, er hätte folgende Frage. Woran liegt es denn, dass auf NDR Info und auch NDR Kultur hin und wieder gegendert wird, man auf NDR 2 diese Sprechweise aber nicht hört? Und er fragt, liegt es im Unterschied zwischen E- und U-Unterhaltung und gibt es Bestrebungen beim NDR, das Sprechverhalten zu vereinheitlichen? Wenn nicht, warum nicht? Das ist auch eine Frage, die in der Tat einige Mails heute so auch an uns gestellt haben. Und ich habe nochmal den Leitfaden rausgeholt, weil vor einiger Zeit hat sich das Team ja bei NDR Info zusammengesetzt und hat einen Leitfaden entworfen. Und ich kann mal das Ergebnis vorlesen. Wir halten es für sinnvoll, zunächst auf andere Möglichkeiten einer diskriminierungsfreien Sprache zurückzugreifen und den Genderstern mit einer hörbar gesprochenen Pause, wo es geht, zu vermeiden. Gleichwohl halten wir nichts von einer verbindlichen Vorgabe, die den gesprochenen Genderstern in unserem Programm untersagt. Wenn Korrespondenten oder Autoren den gesprochenen Genderstern verwenden, lassen wir dies zu. Denn Gesellschaft und Sprache entwickelt sich, dem wollen wir Rechnung tragen. So ist es bei uns geregelt, also es ist freigestellt, in den Nachrichten nicht in der Tat um halb und voll, aber im Programm. Und das weiß ich auch von anderen ARD-Wellen, dass sie es ähnlich handhaben. Das ZDF auch. Der RBB regelt es teilweise on-air anders. Das vielleicht mal als kleine Erklärung für all die, die das gefragt hatten. Aus Bremen haben wir noch kurz vor 8 einen Hörer, und zwar Thomas Lieberum. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Erstmal, nehmen Sie das so wahr bei uns im Programm, wenn Sie uns oder die Kollegen bei Radio Bremen hören?
Ja, ich höre ganz viel NDR Info. Ich freue mich immer, wenn gegendert wird, weil das gibt einfach mal so, es bricht das ein bisschen auf. Man denkt, klar, die anderen sind mitgemeint, und ich ärgere mich eigentlich über Leute, die sich darüber beschweren. Auch meine männlichen Kollegen, die sagen, es sind doch alle mitgemeint. Also ich versuche immer zu gendern, wenn es irgendwie geht. Ich finde das so erfrischend. Ich ärgere mich eigentlich, wenn es nicht geschieht. Also auch bei NDR Info oder in den Zeitungen. Und ich glaube, wir müssen da viel offener werden. Auch gerade, wenn es um Diversität geht. Also es ist ja nicht nur Frauen und Männer gibt, sondern alles, was dazwischen ist. Da finde ich das wunderbar erhellend. In anderen Sprachen ist das auch so. Vorhin wurde gesagt, im Schwedischen ist das nicht so. Das ist da aber so. Es gibt auch genau die weibliche Form. Und in Schweden wird das heftig diskutiert. Also ich finde das gut, und ich freue mich immer, wenn gegendert wird.
Das ist nicht immer so. Ich glaube, ich habe neulich für das Wort Mitarbeitende Ärger bekommen in einer E-Mail. Also für nur eine Partizipienbildung. Wäre die für Sie okay, Herr Lieberum?
Hat man ein paar Jahre so gemacht, ne? Aber da regen sich auch Leute drüber auf, ne? Also ich finde MitarbeiterInnen einfach besser. Ich finde es auch gut, wenn Leute zusammenzucken und denken, huch, warum spricht er so? Ne? Also ich bin Pastor in Bremen, ich predige auch inzwischen so. Da gibt es immer Leute, die mich fragen hinterher, was machen Sie denn da und ist das so und so? Da kommen super Gespräche zustande. Wenn ich mit meinen Jugendlichen spreche und nicht gendere, kriege ich einen auf den Deckel. Hey, du meinst mich gar nicht mit, sagen dann die Frauen oder die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen. Also ich grenze automatisch welche aus, wenn ich nur die männliche Form benutze. Und ich finde, wir sind echt weiter inzwischen. Also würde ich unserer Gesellschaft mal so einen Schub wünschen. Und ich finde es toll, wenn auch in den Medien, auch bei NDR Info, wenn da viel mehr gegendert würde. Die Taz als Tageszeitung, finde ich, macht das gut. Ne? Viele andere Zeitungen holpern da so hinterher, machen mal so, mal so. Also ich wünsche uns da eine viel größere Offenheit und auch eine Gelassenheit. Ich meine, es passiert auch nichts Schlimmes, wenn Leute gendern. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich andere Leute darüber aufregen. Also verstehe ich nicht.
Ich verstehe nicht, warum die Aufreger heute gar nicht so anrufen, ehrlich gesagt, hier in unserem Studio. Und wo ist Christoph Ploss, der Hamburger CDU-Politiker, wenn man ihn braucht, der das ja auch als ein Thema sehr immer intensiv vorantreibt und bei dem man dann auch mitunter, vielleicht hört er ja zu, den Eindruck hat, dass es kein anderes Thema geben würde. Aber Herr Lieberum, ich möchte an der Stelle noch Thomas Daub aus Dormagen dazu holen als E-Mail. Der schreibt uns nämlich online auf ndr.de: Gendern, das ist kein Deutsch. Es ist nicht die deutsche Sprache. Besonders übel stößt mir die autoritäre Forderung auf, dieses Gendern gezwungenermaßen zu verwenden. Wenn das Gendern allein ein kreativer, harmloser Spaß wäre, hätte ich keine Einwände und würde das sogar befürworten. 08000441777, das ist so die letzte Gelegenheit, sich noch einzuschalten. Frau Klüver, wie viel Anfeindungen bekommen Sie, wenn Sie gendern? Und warum ist das so emotional?
Also dieses Warum, da bin ich immer noch auf der Suche, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Es ist tatsächlich sehr, sehr emotional. Es sind fast ausschließlich Männer, die mir in den sozialen Medien vor allem darauf sehr aggressiv begegnen, die sich persönlich dadurch irgendwie herabgesetzt fühlen. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Es ist nicht die deutsche Sprache. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Wir sind es einfach vielleicht nicht so gewohnt, so zu hören. Für die Menschen, die es in ihrem Umfeld mehr gewohnt sind zu hören, für die ist es gar nicht mehr so merkwürdig und so fremd. Also ist vielleicht auch immer die Frage, entwickelt sich das vielleicht mit der Zeit? Kann man dem Ganzen nicht eine Chance geben, sich da einfach dran zu gewöhnen? Und was ganz, ganz oft kommt, ist dieses, ich will doch nicht damit, wieso, ich lasse mir doch meine Sprache nicht verbieten. Wieso muss man das vorschreiben? Und dem entgegne ich immer wieder, nein, es ist nicht vorgeschrieben. Ich schreibe es auch meinem Gegenüber nicht vor, wie er oder sie zu sprechen hat, aber genauso möchte ich, dass man mir auch nicht das verbietet, so zu sprechen, wie ich möchte.
Wir haben wirklich nur noch wenige Minuten, zwei an der Zahl. Frau de Knopp, könnten Sie vielleicht in der einen Minute uns noch erklären, wenn 2/3 der Deutschen sagen, das ist mir nicht wichtig, das interessiert mich auch nicht und ich bin auch ehrlich gesagt anti, ob das dann überhaupt noch eine Chance hat?
Ich denke, das wird eine Chance haben, also wenn man da vielleicht nach natürlicheren Wegen also sucht. Das heißt zum Beispiel diese Paarformeln, die Studentinnen und Studenten oder auch diese Mechanismen der Wortbildung einsetzt. Also zum Beispiel die Lehrkräfte, die Lehrerschaft, die Leitung, das Kollegium. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Passivkonstruktion auch. Das ist so fantastisch im Deutschen.
Sagt Sabine de Knopp, Sprachwissenschaftlerin und Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache vom Hamburger Zweig. Mit dabei heute auch Nathalie Klüver, Autorin, Bloggerin, Journalistin und manchmal jemand, der gendert. Ich danke Ihnen an meine Gäste. Wir haben gefragt, geschlechtersensible Sprache. Was ist so schlimm am Gendern? Alle, die jetzt nicht mehr drankommen, gerne beim nächsten Mal sich wieder einschalten. Morgen schon die nächste Redezeit. Das ist die letzte vor Ostern und da fragen wir dann mit dem Blick auf die traditionellen Ostermärsche, sind die aus der Zeit gefallen oder sind die am Ende nötiger denn je? Los geht es ab 8:30 abends, dann begrüßt Sie meine liebe Kollegin Birgit Langhammer hier im Studio. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich kann Ihnen noch den Hinweis geben, dass wir heute früher waren, weil nachher um 21 Uhr das Nationalmannschaftsspiel Deutschland gegen die Niederlande läuft. Und noch ein Danke ans Team an dieser Stelle. Der nächste Stopp ist hier die Tagesschau, wie gewohnt um 20 Uhr. Haben Sie einen guten Abend.
NDR Info präsentiert